Warum predigen die Beter, warum beten die Prediger eigentlich bei uns vor der Predigt? Mal drüber nachgedacht, wir hatten das zuletzt schon mal, das Thema. Eine ganz einfache Antwort drauf, weil sie es nötig haben. Habe ich ein Buch mitgebracht? Ich werde gleich auch noch beten. Meine Kinder lieben das. Da gibt es so Kinderbücher, da nimmt man ein Smartphone oder ein Tablet, lädt eine App runter und kann das Buch aufschlagen und irgendwo auf so einer Seite ist die Seite nicht mehr statisch, sondern erweckt zum Leben. Und Papa, ich bitte dich, dass du genau das tust mit deinem Geist. Dass du dein Wort durch deinen Geist heute hier zum Leben erweckst. Dass es nicht eine Information für uns ist, dass es nichts ist, was wir abspeichern, sondern dass es etwas ist, was wir leben, was wir in uns aufnehmen, was uns verändert und dass es deine Liebe ist, die uns dahin durchträgt. Und ich bitte dich für mich, dass du hier regierst über mich und sagst, was du sagen willst. Amen. Wir sind mittels in unserer Predigtreihe Gottes Verheißungen. Und es geht darum, Gottes Verheißung ernst zu nehmen. Und heute ist Frieden dran. Jetzt ist das mit dem Frieden so eine Sache. Frieden ist für uns kein sofort greifbarer Begriff. Wie Mitch das schon am Anfang gesagt hat, ja, wir kennen das als Gegenteilserklärung. Es ist halt einfach kein Krieg. Jetzt bringt uns das auch nicht viel, weil, wenn wir ehrlich sind, so viel Kriegserfahrung haben wir jetzt alle nicht. Deutschland hat es geschafft, oder Europa hat es geschafft, über Jahre hinweg, die Kriege, die es braucht, an den Rand der Erfassbarkeit zu verdrängen. Das nimmt uns nicht unsere Schuld. Und nicht selten ist es unser Konsum und unsere Lebensweise, die die Sklaverei und die Zwistigkeiten auf der Welt verursacht, die den Krieg auslösen. Ich glaube, es ist wichtig, verantwortungsbewusst umzugehen mit all dem, was man tut, mit all dem, was man macht, mit allem, was man einfach auch verbraucht. Ich hatte das in meiner letzten Predigt schon mal ein bisschen anklingen lassen und ich will das auch gar nicht bis ins Detail ausführen. Das kann man auch völlig übertreiben und sich darin verlieren. Aber ich denke, immer ein bisschen Bewusstsein mit dem, was wir tun, gehört dazu. Also wie nähern wir uns diesem Frieden? Hebräisch kennen wir alle dieses Wort. Shalom ist bekannt. Ist bei denen der Gruß, die begrüßen sich mit Shalom. Mit Frieden, Wohlergehen oder Ruhe, kann es auch heißen. Noch interessanter ist das griechische Wort Irani, was so viel heißt wie Frieden, aber auch Ruhe und Entspannung. Und da sind wir doch schon wieder völlig dabei. Das kennen wir doch. Ja? 30 Grad im Schatten, Liege am Strand, das Meeresrauschen im Hintergrund. Herrlich. Das sagt uns Gott zu. Frieden, zur Ruhe zu kommen, mal runterzufahren. Nein, eben nicht mal runterzufahren, sondern dauerhaft runterzufahren. Also wie sieht's aus mit unserem inneren Frieden, unserer inneren Ruhe? In unserem Leben tobt selten Sturm. Ich kenne das auf Arbeit, ist es manchmal ein bisschen so, dass man sich da schon ein bisschen angiftet. Ich kenne das auch in familiären Situationen gut genug. Im Großen und Ganzen schaffen wir Christen das relativ unbescholten da durchs Leben zu gehen. Manchmal, im Extremfall bin ich immer so der Meinung, wir sind so ein bisschen wie die Pinguine von Madagaskar, kennt ihr die? Schwer bewaffnet, gewaltbereit, aber immer lächeln und winken. Niedlich aussehen. Krieg mal hin. Wir sind relativ oberflächlich, wenn es darum geht, Frieden zu haben. Zwischeneinander kriegt man das vielleicht noch hin. Aber wenn wir ehrlich sind, also wenn ich ehrlich bin, in mir tobt oft genug Sturm. Ich kenne das gut genug, ich gehe krass damit um, rede mir ein, dass ich in mir ruhe wie ein sibirischer Bär im Winterschlaf und bin damit über Jahre klargekommen, einfach so. Wo ist die Frage? Das ganze Emotionsscheiß, Gefühle, ich doch nicht. Ich bin ein Mann, klar habe ich Gefühle, Hunger, Durst, kenne ich doch. Dann hört es aber auch auf. Und in Wirklichkeit, innere Unruhe. Da wird jede Kröte geschluckt, immer schön fromm und höflich bleiben. bis der Körper unter der Anspannung zusammenbricht. Und ich hatte Phasen, da hat mich regelmäßig die ein oder andere Panikattacke wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeprügelt. So funktioniert das Leben nicht. Wir können uns gerne einreden, dass wir die Ruhe weg hätten. Dass wir gut klarkommen. Dass wir ein nettes Leben führen können. Die Wahrheit sieht meistens anders aus. Und die Frage ist, gerade in unseren christlichen Kreisen, wie viel Gefühl erlauben wir uns? Wie viel Sturm darf in uns toben? Und wie ehrlich dürfen wir damit umgehen? Ich war über längere Zeit Leiter damals noch bei den Jesus Freaks in Schwarzenberg. Und ich habe im Nachgang so festgestellt, da gab es vieles, was in mir gegärt ist. Ich hätte das nie und nimmer rausgelassen. Man hat ja Frieden wahren müssen. Und auch hier immer wieder die Frage, und ich bete regelmäßig hier auch für die Leiter und ich bitte euch alle, das regelmäßig zu tun. Und ich hoffe einfach, dass ihr den Mut habt, wenn bei euch was gärt und wenn bei euch was hochkocht, auch das rauszulassen. Und auch für jeden, der hier in der Gemeinde ist und auch der nur zu Gast ist, sei ehrlich mit dir, sei ehrlich zu uns, sei ehrlich zu denen, die dich begleiten im Leben. Am Ende nützt dir deine Fassade nämlich nicht allzu viel. Und ich habe so ein bisschen in der Bibel gesucht und ich dachte so, hey, wen nimmst du jetzt mal so als Beispiel dafür? Ich bin auf zwei Sachen gestoßen, wo ich gesagt habe, okay, die greife ich auf. Das eine ist David. Um David ging es vor einer Weile schon mal, den kennen wir schon so ein bisschen, die Geschichten sind uns klar. Und David war schon einer, der kannte Emotionen. Also wenn man sich mal die Psalmen durchliest, die er so geschrieben hat, da ist von totalem Abkotzen bis zu yes, alles super, alles dabei. Wirklich die ganze Bandbreite. Wut ist dabei, da ist ein Rachegelüste dabei, da ist Freude dabei, da ist Geborgenheit drin. Wir haben einen Psalm rausgesucht, Psalm 131, weil er so schön kurz ist. Nein, weil er so schön ist. Ein Wallfahrtslied von David. O Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Blicke sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit den Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele, stille in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen einsteigen in die Historie und wie die Bibel zu verstehen ist. Es gibt da viele Missverständnisse. Die Bibel teilt sich in Altes Testament und Neues Testament teilt sich in zwei Kulturkreise, in den hebräischen, also in den orientalischen und in den griechischen. Und jetzt muss man wissen, David ist so richtig orientalischer Kulturkreis. Wenn David von seinem Herz redet, redet er dann nicht von seinen Gefühlen, er redet von seinem Verstand. Für den Hebräer saßen die Gefühle nämlich in den Nieren. Und da gibt es zwei Redewendungen, die haben sich bis heute noch bei uns selbst erhalten, nämlich prüfen auf Herz und Nieren. Steht in Psalm, fange ich an zu schwimmen, gibt es einen Psalm, wo das auch zitiert wird. Und das andere ist, es geht mir an die Nieren. Diese Sätze kennen wir. Und für den Hebräer war das so, die Nieren, da sitzen die Gefühle, das Herz, da sitzen die Gedanken. Okay. Und David sagt, mein Herz ist nicht hoffärtig, mein Herz sucht nicht nach den Großen, mein Herz möchte nicht, meine Gedanken möchten nicht die krassen Dinge verstehen. Meine Blicke sind nicht stolz. Ich finde das interessant, dass das zusammenkommt, weil ich glaube, dass es zusammengehört. Ich glaube, es ist absolut unmöglich, stolz zu sein, ohne nicht vorher den Schritt gegangen zu sein, in seinen Gedanken sich irgendein Gedankengebäude ersponnen zu haben, in irgendwelche anderen Sphären abgedriftet zu sein. Wenn wir ehrlich zu uns sind und uns ehrlich angucken, ist dafür Stolz nicht viel Platz. Da ist keine Überheblichkeit, keine überheblichen Gedanken, keine stolzen Blicke, keine Fassade. David will Gottes Größe und Wunder einfach mal stehen lassen. Er muss nicht alles verstehen. Und ich finde das so wunderschön. Wir haben vorhin New Wine gesungen mit der Zeile, When I trust in you, I don't need to understand. Gott, wenn ich dir vertraue, muss ich es nicht verstehen. Und dann sollten wir endlich mal ehrlich sein zu uns selbst. Verständnis wird gnadenlos überbewertet in unseren christlichen Kreisen. Glaubst du, kannst Gott verstehen, ihn auf die Schliche kommen? Wünsche ich dir viel Spaß dabei. Wird sicherlich sehr frustrierend für dich. Musst du es halt machen. Wir werden Gott nicht verstehen. Und das ist etwas, was wir auch in unsere menschlichen Beziehungen integrieren dürfen. Ich höre gerne hier die neue CD von Samuel Harfst. Ich weiß nicht, ob ihr jemand kennt. Da gibt es ein Lied, Kleine Seele. Und da singt er, keiner lügt, nur hat jeder was anderes erlebt. Und so geht es uns menschlich oft. Wenn wir menschlich Konflikte haben, wenn wir menschlich eben keinen Frieden zwischen uns haben, liegt das meist nicht daran, dass jemand lügt, dass jemand boshaft ist, sondern daran, dass wir unterschiedliche Dinge erlebt haben und unterschiedliche Strategien gebildet haben, die Dinge zu verarbeiten und die Dinge zu überleben. Und das darf ich stehen lassen. Das darf ich zwischenmenschlich stehen lassen. Das darf ich bei Gott stehen lassen. Es geht so weit, dass ich in einem psychologischen Ratgeber für Angehörige bei einer bestimmten Störung mal gelesen habe, dass es nichts Wichtigeres gibt und nichts eine stabilere Grundlage für eine Beziehung bildet, als das Anderssein des anderen als Bereicherung zu sehen. Also nie argwöhnisch darauf zu achten, oh, der versteht mich nicht, oh, das kann er ja gar nicht nachvollziehen, oh, das ist so anders, sondern das Anderssein als das zu betrachten, was mich korrigiert, was mich meine vielleicht auch eingefahrenen Denkweisen reflektiert und aufbrechen kann. Und wie viel mehr gilt das für Gott? Wir werden Gott nicht verstehen. Wir dürfen ihn dennoch lieben. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Ruhe finden wie ein entwöhntes Kind. Warum ein entwöhntes Kind? Das Interessante ist, NGÜ übersetzt hier ein gestilltes Kind. Ich halte das für falsch. Erstens mal, weil ich im Hebräischen nachgeguckt habe. Zweitens mal halte ich es für falsch, weil ein gestilltes Kind hat im Schnitt so 2 bis 4 Stunden, 6 Stunden. Dann jammert das schon wieder. Das ist so. Kinder in dem Alter sind total abhängig. Und genau das ist das, was David hier nicht damit meint. Babys im Stillalter, wenn wir ein bisschen Entwicklungspsychologie machen, haben keine Objektkonstanz. Wenn du ein kleines Kind nimmst und gibst denen einen Ball, freut sich das Kind. Nimmst du denen den Ball weg, versteckst ihn kurz hinter deinem Rücken und gibst ihm den Ball, kriegt das Kind einen neuen Ball und freut sich total, weil es gar nicht mehr weiß, dass der Ball noch da ist. Sobald der Ball aus dem Gesichtsfeld des Kindes verschwindet, ist er aus der Welt verschwunden. Der ist weg, den gibt es nicht mehr. Das Gehirn eines Kindes in dem Alter ist noch nicht in der Lage zu wissen, der Ball ist noch da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Genau dasselbe passiert in der Beziehung zur Mutter. Das Kind versteht nicht, dass die Mutter noch da ist, wenn sie den Raum verlassen hat. Deswegen schreit es auch. Das ist keine Böswilligkeit. Das Kind ist in dem Moment wirklich in den absoluten Versagensängsten gefangen, weil es kann der Mutter nicht hinterher. Und die Mutter hat den Raum verlassen. Für das Kind ist die Mutter weg. Und genau das meint David hier nicht. Und oft gehen wir aber genau so mit Gott um. Gott ist gut, solange es mir gut geht. Gott ist gut, solange ich ihn in meinem Leben erlebe, ist er da. Nein, Gott ist auch gut, wenn es mir nicht gut geht. Und Gott ist auch da, wenn ich ihn in meinem Leben gerade nicht erlebe. Was heißt das für uns? Gerade im Leid, gerade da, wo es schwierig wird, sollten wir umso mehr versuchen, Gott zu vertrauen und nicht ihn auf die Schliche zu kommen. Darauf vertrauen, dass er gut ist, dass sein Joch leicht ist und er ein liebender Vater. Und da sind wir bei dem zweiten Beispiel, was ich dazu gefunden habe aus Matthäus 26. Jesus in Gethsemane. Dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch her, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus und die beiden Zebedäus-Söhne nahm er jedoch mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und Grauen gepackt. und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus war am Ende. Jesus kennt es, wie es ist, am Ende zu sein. Jesus hat den vollen Pulk menschlicher Gefühle durchlebt. Und dennoch lässt er sein Vertrauen nicht fallen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wir? In Römer 8, 28 lesen wir, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge Gott zum Besten dienen lässt. Wir sollten da ehrlich sein. Gott will keinen Mist in unserem Leben, kein Leid in unserem Leben, keine Traurigkeit in unserem Leben. Und trotzdem ist er in der Lage, aus dem größten Dreck deines Lebens Gutes hervorzubringen. Und das dürfen wir ernst nehmen. Ich denke, manchmal haben wir ein völlig verqueres Vaterbild von Gott. Das ist schon mal, es gibt so ein Lied, was ich unwahrscheinlich hasse. Oh. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Echt jetzt? Das ist ungefähr so, wie wenn man sich vorstellt, wie wenn ein Vater vor seinem Kind steht, das gerade laufen lernt. Und bist du schon wieder auf den Popst gefallen? Das wirst du ja nie lernen. Pass mal auf, dass du läufst. Jetzt lauf doch mal. Ganz ehrlich, wenn unser Gottesbild wir bei menschlichen Vätern sehen würden, würden wir ins Jugendamt rufen. Zu Recht. Wir haben manchmal das Gefühl, dass Gott darunter leidet, weil wir sündigen, dass wir ihm etwas tun. Gott ändert sich nicht, weil du sündigst. Gott leidet mit dir, weil du mit deiner Sünde dein eigenes Leben kaputt machst. Lukas 15, Vers 20, der verlorene Sohn. Das, woran Jesus erklärt, wie der Vater ist. So machte er sich auf den Weg zum Vater, also der Sohn. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Wie muss man sich das vorstellen? Der Vater muss darauf gewartet haben, dass der Sohn wiederkommt. Sonst hätte er ihn nicht gesehen von Weitem. Und das bewegte sein Herz so sehr, dass er ihm entgegenlief, ihn um den Hals fiel und küsste. Da hat der Sohn noch nicht ein Wort rausgebracht, noch nicht einmal Entschuldigung gesagt, noch nicht gesagt, ich habe es verbockt. Nichts davon. Da rennt der Vater los und nimmt den Sohn in den Arm und küsst ihn. Gott läuft uns entgegen. Gott feiert unsere Rückkehr. In meinen schlimmsten Phasen, als ich so gar nicht mehr klar kam und meine Ehe zerbrach und alles irgendwie kritisch war, gab es eine Zeit, da habe ich vieles bereut. Ich habe irgendwann festgestellt, Reue ist etwas ganz Wichtiges. Trauer über das, was man getan hat, über das, was schlecht gelaufen ist im Leben, ist etwas ganz Wichtiges, weil es uns verändert. Aber bitte, 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 gebt der Reue in eurem Leben ein Verfallsdatum. Ansonsten leidet ihr darunter. Das eine ist Reuestolz. Das kennen wir Deutschen sehr gut. Wir können gerne Gedenkmärsche machen für Sachen, die vor 70 Jahren in unserem Land definitiv schiefgelaufen sind. Da finden wir relativ gut Leute, die da mit auf die Straße gehen und da wird für Sünden der Vorväter gebetet. Mag alles gut und richtig sein. Wenn man sich aber einfach mal anguckt, wie ich am Anfang sagte, was wir mit unserem heutigen Lebensstil auf der Welt für Leid verursachen, weiß ich nicht, ob wir viel besser geworden sind. Entschuldigung, aber da wäre ich vorsichtig. Reue ist etwas, das nimmt uns gefangen in Fehlern von gestern und lässt uns unsere heutigen Fehler übersehen. Und deswegen, Reue gehört mit Verfallsdatum versehen. Und in dem Moment, wo das abgelaufen ist, und gut. Zweitens, ich verachte Jesu Leid dadurch, dass ich mich nicht auf seinen Sieg, sondern auf die Konsequenzen der Sünde in meinem Leben stelle. Da gibt es so Theologien, denen ich früher sehr verhaftet war, wo es darum ging, ja, und wenn ich sündige in meinem Leben, dann mache ich da Platz für die dämonische Welt und dann mache ich da Platz für das Schlechte und da hindere ich mich in meinem Fortkommen. Erstens, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Und wer ein Bild vom Heiligen Geist hat, dass der wie ein scheues Reh ein bisschen durch unsere seelische Landschaft hüpft und mit dem ersten Anflug eines schlechten Gedankens sich in den Wald verzieht, der hat den Heiligen Geist nicht kennengelernt. Der Heilige Geist steht wie der dicke Türsteher da, du kommst hier nicht rein. Und damit hat sich's. Wenn wir wirklich glauben, dass Gottes Geist, der Geist des Herrn der Herrscher, des Herrn, der die Welt geschaffen hat, in uns neben sich was duldet, dann haben wir irgendwie von Gott ein komisches Bild. So ist Gott nicht. Das Einzige, wie der Teufel auf mein Leben immer wieder Einfluss bekommt, ist durch Lüge. Und der Teufel wird in der Bibel immer wieder als der Vater der Lüge bezeichnet. Immer wieder wird vor seinen Lügen gewarnt. Wenn ich mir natürlich einrede, dass meine Sünde Gott daran hindert, mich zu lieben, werde ich Gottes Liebe in meinem Leben nie voll empfangen. Einfach weil ich dicht mache, nicht weil die Liebe nicht da ist. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir auf Jesus vertrauen und darauf vertrauen, dass seine Tat am Kreuz alles getan hat. Er hat die Sünde besiegt und sämtliche Schuld und sämtliche negativen Konsequenzen sind mit ihm am Kreuz gestorben und gut. Und daran müssen wir glauben und wenn wir das glauben, dann können wir das erleben in unserem Leben. Und ich bin so dankbar, hier in der Gemeinde sein zu dürfen, weil es genau darum geht. Wir sind als die Sünder hier. Und wie Mitch das gebetet hat, dass, ja, da kann der andere vielleicht was besser oder da gibt es jemanden, der wäre vielleicht eher an dem Platz, wäre für den Platz geeignet, den ich habe oder wie auch immer. Das Wunderbare ist, Gott baut sein Reich mit erretteten Sündern. Mit Unfähigen, mit schlechten Predigern. Der macht das schon. Solange ich hier stehen darf, brauche ich darüber nicht drüber diskutieren. So sieht's aus. Drittes Problem an der Reue. Ich schaue auf mich anstatt auf Gott. Ich saß mal in einer Gerichtsverhandlung. Da sagte der Richter, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das Strafmaß hier ansetze. Der Knast hat noch keinen besser gemacht. Okay, für einen Richter in Deutschland ein krasser Satz. Ja, aber was denn dann? Was macht uns denn besser? Was ist denn besser? Als Christen antworten wir sofort, ja, besser ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, wie wäre ich denn ähnlicher? Wie wäre ich Jesus ähnlicher? Kennt ihr Leute, die seit Jahren einen Hund haben? Die sehen irgendwann so aus wie der Hund und der Hund wie sie. Die brauchen bloß Zeit miteinander verbringen. Das reicht. Und genau darum geht es. Verbring Zeit mit Gott. Lass Gott auf dich abfärben. Und wir stellen uns manchmal so vor, wir brauchen Strategien und wir brauchen Systeme und irgendwelche Lehrwochenenden und sonst was. Es ist alles nicht schlecht und es gibt die Situation in deinem Leben, wo es absolut was für dich ist. Aber am Ende baut Gott sein Reich mit Leuten, die für ihn brennen und Zeit mit ihm verbringen. Und nicht mit denen, die mindestens 3 Kurse im Jahr gemacht haben. Genau darum geht es. Es geht darum, dass wir uns auf Gott verlassen. Und dass wir aus der Beziehung mit ihm, aus dieser Nähe zu ihm leben. Und wenn wir das tun, dann erfüllen wir alle Voraussetzungen, die wir erfüllen können. Und wenn wir da immer noch Bedenken haben, können wir Gott bitten. Und dann bin ich wieder beim Vaterbild Gottes und Jesus hat es selbst schon deutlich gemacht, Matthäus 7. Bittet und euch wird gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand unter euch denn seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet? Würdet ihr ihm eine Schlange geben, wenn es euch um einen Fisch bittet? So schlecht ihr seid, wisst ihr doch, dass gute Gaben, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Auch hier vertraut darauf, dass Gott diese Verheißung, diesen Frieden in euch, diese Freiheit von der Vorstellung von Sünde und Schuld und all dem, was uns gefangen nimmt, all dem, was uns unruhig macht, vertraut darauf, dass Gott es wegnimmt. Gott ist ein guter Vater, Gott gibt gerne und integriert das in eine lebendige Gottesbeziehung. In Philipper 4 fasst Paulus das recht schön zusammen. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Frieden, der alles Menschliche weit übersteigt, wird eure Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Christus verbunden. Den letzten Vers, den kenne ich noch zur Genüge, wer bisschen länger in der evangelischen Kirche unterwegs war, der kennt den definitiv. So endet nämlich eine ganze Zeit im Kirchenjahr die Predigt. In der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich finde, ein wunderbarer Satz. Und ich finde diesen Text, diese vier Verse, sind aber ein bisschen in diesem Bild übersetzt, was man von der paulinischen Theologie nun mal hat. Ich habe das einfach mal weggeschmissen. Ich habe mir den Text mal hergenommen und habe das mal so übersetzt mit dem, was David sagt, wie er zur Ruhe gekommen ist. Einfach mit diesem Blickwinkel. Und das Interessante ist, da gibt es diesen Text nochmal. Seid begeistert, in Gott ruhen zu dürfen. Und nochmal sage ich, seid begeistert. Lasst durch euren Sanftmut alle erfahren, wie nah ihr bei Gott seid. Macht euch keine Gedanken, sondern ruht im Gebet. Durch Danken und Bitten macht euch der Nähe Gottes bewusst. Folglich wird Gottes Frieden, der alle menschliche Vernunft übersteigt, eure Gefühle und Gedanken in Jesus Christus bewahren. Etwas weiter vielleicht aus dem Fenster gelehnt, das war ich mir jetzt nicht ganz sicher, könnte man sogar sagen, eure Gedanken und Gefühle in Jesus zur Ruhe kommen zu lassen. Gottes Gegenwart bringt uns zur Ruhe. Gott mit seiner Nähe gibt uns Frieden ins Herz. Jetzt im griechischen Weltbild, also in unsere Gefühle. Wir sollen sanftmütig sein. Und da können wir auch wieder uns bei Gott ein Bild nehmen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Vers. Und durch diesen Sanftmut werden die Leute erfahren, wie nah wir Gott sind. Und macht euch keine Gedanken, versucht nicht Gott zu verstehen, sondern ruht im Gebet. Und durch Danken und Bitten macht euch Gottes Nähe bewusst. Genau das ist es. Und das Interessante ist, im Gegensatz zu der Übersetzung von vorhin, im griechischen Urtext ist die Reihenfolge so, durch Danken und Bitten, da kommt das Danken zuerst. Und ich frage mich manchmal, ja, wie soll das gehen? Normal ist ja so, wenn ich etwas, ich bitte um etwas, kriege etwas, sag Danke. Es ist nur ein Teil der Wahrheit. Ich würde nur dann um etwas bitten, wenn ich auch erwarte, dass ich es bekomme. Und alleine für die Tatsache, dass das so ist, kann ich schon mal danken. Danke Gott, dass du gut bist und mich beschenken willst. Und deshalb, weil ich weiß, dass es so ist, bitte ich dich. Und aus diesem Zusammenhang, aus einem vertrauensvollen Gebet, machen wir uns der Nähe Gottes bewusst. Dass er für uns da ist. Dass er von uns begeistert ist. Ich glaube, auch da haben wir wieder ein komisches Vaterbild. Wenn ihr mal... Das ist ja mal ein Teil, großer Teil von euch, ist ja selber Vater, ich auch. Und wenn wir so von unseren Kindern reden, die Vorstellung, die wir manchmal von Gott haben, dann müsste Gott so sagen, ja, das ist auch mein Kind, das tut mir auch leid. Hätte besser werden können. Habt ihr schon mal einen Vater so reden hören? Ich nicht. Da gehen die Augen auf, da wird gestrahlt. Da wird gerne eher mal ein bisschen übertrieben. Das ist doch das. So ist ein Vater, der ist stolz auf sein Kind. Hat er gemacht. Wo ist die Frage? Gott hat dich gemacht. Er hat seine Kreativität in dir freien Raum gelassen. Und am Ende sagt er, wie nach der Schöpfung, wo er den Mensch gemacht hat, und Gott sah, es war sehr gut. Er hat nicht festgelegt, dass es sehr gut ist. Er hat es gesehen. Du bist sehr gut. Siehst auch noch sehr gut aus, wenn Gott es sehen kann. Und mit dem Bewusstsein dürfen wir durch die Welt gehen. Ich glaube, das ist in der Lage, eine unglaubliche Ruhe in uns zu schaffen, wenn wir endlich mal sehen würden, wie Gott uns sieht. Wenn wir seine Begeisterung für uns mal ernst nehmen würden. Seid offen, seid ehrlich, hört auf euer Herz, unterdrückt eure Gefühle nicht. Reguliert sie oder lasst sie von Gott und seiner Nähe regulieren. Und erfahrt den Frieden Gottes. Dumm, würdest du ein kleines bisschen... Ja. Ich brauche eine kleine Untermalung. Und fange dann schon mal an zu beten. Danke. Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Ich danke dir, dass du uns mit liebenden Augen ansiehst. Ich danke dir, dass deine Augen anfangen zu leuchten, wenn du uns siehst und wenn du über uns sprichst. Ich danke dir, Vater, dass deine Liebe und dein Frieden höher ist als alles, was wir verstehen können. Ich danke dir, dass es nichts gibt, was wir erst begreifen müssen, um dass es irgendwie uns weiterbringt. Ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir uns von dir lieben lassen können und diese Liebe in uns so groß werden kann, dass sie aus uns wieder heraussprudelt. Und dabei alles mit rausreißt und rausschmeißt, was nicht rausgehört. Danke, dass du deinen Sohn am Kreuz für uns hast sterben lassen. Und dass du uns dadurch reinwäscht. Und dass du alle Unruhe deshalb auch aus unserem Herzen verbannst. Danke, dass jedes Gefühl, dass jede Angst, dass jeder Zweifel, jede Minderwertigkeit, alles, was uns irgendwie hemmt und was nicht dir entspricht und deiner Begeisterung für uns, dass du es mit ans Kreuz genommen hast, Jesus. Ich danke dir, Gott, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns ausfüllst und dass da kein Raum mehr ist für Schlechtes. Und ich bitte dich, dass du alle Lügen, die uns etwas anderes erzählen, und alle Lügen, die uns hemmen, alle Lügen, die uns deine Liebe rauben wollen, dass du sie tötest, ausmerzt, ausradierst und wegbrennst. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns, ja, wie Tim das der letzte schon gesagt hat, dass du uns enttäuscht, dass du sämtliche Täuschungen aus unserem Leben rausreißt. Dass du uns befreist. Dass wir rein vor dir treten, vor dich treten dürfen. Dass wir erleben dürfen, wie Danken und Bitten uns in deine Nähe bringt. Und dass wir einen wahnsinnigen Sanftmut von dir erben können, von dir abgucken können, aus deiner Gegenwart einfach für uns mitnehmen können. Und dass wir ehrlichen Herzens dankbar, zufrieden und in uns ruhend sein dürfen. Danke, Vater, dass du uns so reich beschenkst, dass du nicht knauserst,